Ich hoffe, ihr seid entspannt heute, was die Zeit angeht. Letztes Jahr, als ich aus dem Zeltlager kam, habe ich eine Stunde gepredigt. Das tue ich sonst nie. Ich war hinterher auch völlig überrascht, als ich es im Internet nochmal angeguckt habe. Meine Frau hat wunderbarerweise meine Uhr mir noch mitgebracht, die ich heute auch zu Hause vergessen hatte. Wir haben in den letzten Wochen dort unseren Bibelarbeiten vom König David gehört. Wie er ein Junge war, wie er gesalbt worden ist, wie er zum König wurde, wie es im Neuen Testament heißt von ihm, dass er Freund Gottes genannt wird. Und als negative Folie dagegen diesen anderen König, König Saul, der es in entscheidenden Punkten anders macht als König David. Und was ist das Besondere, was die beiden unterscheidet? König Saul, wir denken ja oft so, naja, er wendet sich von Gott ab oder er macht einen Fehler, er handelt nicht in den Geboten, aber das ist eine Ebene zu flach. Der entscheidende Unterschied ist, König Saul war ein Mann, der autonom gehandelt hat. Autonom in sich selbst. Und der nicht den Schritt gemacht hat, immer wieder hin zu Gott zu fragen. Der nicht in der selbstverständlichen Beziehung war. Nur in der totalen Krise und Not macht er diesen Schritt und fragt Gott, nachdem er König geworden ist. Und wir können an diesem Bild etwas sehen vom Kern der Sünde. Und die Sünde in ihrem Kern ist Autonomie. Sich loslösen aus der Verbindung mit dem Vater. Und zu denken, ich kann es allein und ich mache es allein. Raus aus der Beziehung. Der Kern der Sünde ist immer, ohne Beziehung mit Gott zu leben und Entscheidungen zu treffen. Auf eigene Kappe unterwegs zu sein. Und das ist quasi immer das, womit wir all unsere Entscheidungen und Lebensfragen auch noch einmal sieben können. Mache ich das allein oder ist Gott an Bord? Und solange Gott an Bord ist, selbst wenn ich etwas falsch mache und ich diese Offenheit behalte, dass er mich korrigieren kann, selbst wenn ich falsch abgebogen bin, kann es schnell wieder auf den richtigen Weg gehen. Wenn ich aber falsch abbiege und allein unterwegs bin und es keine Korrektur gibt, dann reicht eine kleine Abweichung, um ganz im Aus zu landen. Autonomie. Jetzt ist da dieser David, der es anders macht, der in der Verbindung mit Gott ist, Freund Gottes genannt wird, ein Mann Gottes ist. Und dann begeht er nicht nur eine Sünde, sondern eine ganze Folge von schweren Sünden. Ein Mann Gottes, ein Freund Gottes, und er versagt, er fällt. Wie es der Martin Luther hat einmal gesagt, die Fehler der Heiligen sind mir oft tröstlicher als alles, was sie richtig gemacht haben. Und wir können oft an den Fehlern viel lernen für uns selbst, vor allem viel lernen, wie wir mit unseren eigenen Fehlern umgehen können. Denn sie werden auch auftauchen. Ich möchte heute Morgen sprechen über den größten Teil von Psalm 51. Und er ist überschrieben mit einem Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Beschönigend gesagt. Die Geschichte selbst steht in 2. Samuel 9 und dann noch Folgen 10. Und wir erfahren in so ganz wenigen trockenen Sätzen ganz Entscheidendes. Wie kommt David auf die schiefe Bahn? Er ist König, nach einer harten Zeit ist er König geworden. Er hat viel kämpfen müssen nach allen Seiten und endlich sind die Grenzen des Reiches im größten Teil gesichert. Man denkt eigentlich, alles ist gut und das ist der Anfangspunkt, wo es schwierig wird für ihn. Denn er schickt seine Kriegsleute los, einen weiteren Krieg zu führen. Sein Onkel Joab befehligt die Truppen und er entscheidet, ich ziehe dieses Mal nicht mit. Er bleibt in Jerusalem, alles ist gut und er hat nichts zu tun. Ihr kennt vielleicht dieses deutsche Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wer viel zu tun hat, tut sich viel schwieriger, auf dumme Gedanken zu kommen. Er ist nicht im Krieg, er hat nichts zu tun. Was macht er? Er ist auf seiner Dachterrasse da. Ihr wisst, im Orient, abends findet vieles auf dem Dach statt, weil die Häuser die Hitze noch gespeichert haben von der Nacht, vom Tag. Es kommt dann so ein laues Lüftchen. Er ist oben. Der Palast in Jerusalem liegt an der höchsten Stelle. Deswegen kann man von diesem einen Dach auf die anderen Dächer runtergucken. Die anderen sind normalerweise so angeordnet, dass man nicht drauf gucken kann so schnell. Er ist also ganz oben, guckt runter und was sieht er? Ein paar Häuser weiter, am Abend eine hübsche junge Frau, die dabei ist, sich auf dem Dach zu waschen. Im Orient ist es bis heute so, dass normalerweise der Körper sehr viel mehr verhüllt ist als bei uns. Und David hat Freude an dem, was er sieht. Ist das ein Problem? Nein. Er könnte jetzt sich entscheiden und abbiegen und sagen, ach, eine schöne junge Frau, wie gut, ich habe ja auch mehrere Frauen. Gehe ich doch mal nach unten und gehe zu meiner Frau. Macht er nicht. Er sieht diese Frau und es springt etwas an in seinem Kopf. Und dann, da ein Mann ist, nicht nur in seinem Kopf. Und er sieht diese Frau und denkt, wow, die hätte ich gern. Die gefällt mir. Die will ich in meinem Bett haben. Und ihr wisst, Jesus hat gesagt im Neuen Testament, bereits dieser Gedanke, die hätte ich gerne, ist Ehebruch. Allein der Gedanke ist es schon vor Gott. Der Gedanke, er könnte wieder abbiegen und sagen, Herr, es tut mir leid. Ich weiß, ich habe eigene Frauen, das ist nicht meine. Sorry. Und alles wäre schon wieder in Ordnung. Es wäre schon wieder korrigiert. Es wäre nicht ganz richtig gewesen, aber er würde auf einem guten Weg bleiben. Macht er aber nicht. Und ganz oft ist es so, wenn wir einen Impuls haben und einen Gedanken haben, der nicht gut ist, der böse ist, der unrein ist, und wir nicht umkehren, dann folgt manchmal zeitlich verschoben aus dem Gedanken oft die Tat. Wir haben uns das innerlich schon darauf vorbereitet. Wir haben das schon durchdacht und wir folgen dann diesem Muster. Das gilt nicht nur für sexuelle Dinge, das gilt auch für andere Dinge. Naja, er holt jetzt diese Frau zu sich holen. Was soll sie machen? Er ist der König, ihr Mann ist nicht da. Vielleicht lädt er sie auch nur ein. Wir wissen nichts, wie die Frau dazu steht. Wird nicht erzählt in der Geschichte. Aber wir wissen, von David geht die Aktion aus. Er schläft mit ihr. Er schickt sie heimlich wieder weg und dann wird sie schwanger. Klassisch. Jetzt kommt alles raus. Denn ihr Mann Uriah ist sein Kriegshauptmann, einer der Hauptleute. Er ist seit Wochen und Monaten im Feld. Die Frau kann von ihm nicht schwanger geworden sein. Immer noch, David sonst, immer der Mann Gottes, er geht nicht zu Gott und sagt, Gott, es tut mir leid. Sondern sein Gehirn arbeitet und sagt, der Mann muss her. Der muss zu seiner Frau, dann wird er das als sein Kind akzeptieren und ich bin fein raus. Alles ist in Ordnung. Also lässt er den kommen. Er ist der König. Lässt sich berichten von dem, wie läuft es im Feld, dann schickt er ihn zu seiner Frau. Aber der Uriah, der macht nicht, wie David sich das vorgestellt hat. Und wisst ihr, so ist es ja oft. Wir machen einen Plan, wie wir unsere Fehler und Sünde vertuschen können und dann läuft es nicht nach Plan. Und dann muss man nachsteuern. Und dann zieht eine Sünde die nächste nach sich und noch eine. Und das wird dann auf einmal wie so ein ganzer Güterzug. Also immer wieder eine, um das davorherige nochmal zu vertuschen und zu verdecken und so weiter. Der geht nicht zu seiner Frau, sondern schläft da, wo die anderen Soldaten schlafen. Er sagt, das ist jetzt nicht richtig, all meine Kameraden sind im Feld, ich habe hier Spaß mit meiner Frau, das geht nicht. Der David lässt ihn wiederkommen, schenkt ihm besonders viel ein, will ihn besoffen machen, sagt er, wenn der Mann betrunken ist, dann wird er seine hehren Grundsätze vielleicht etwas aufweichen. Klappt auch nicht. Der arbeitet mit allen Tricks, der David. Und dann, als alles nichts fruchtet, David ist immer nicht bereit umzukehren. Er könnte ja zu dem Uriah sagen, Uriah, ich habe einen schlimmen Fehler gemacht, obwohl ich der König bin. Ich demütige mich und muss dir bekennen. Und wisst ihr, was ihn vermutlich hindert? ist der Stolz. Der weiß ganz genau, dass er was falsch gemacht hat, sonst würde er nicht die ganzen Vertuschungsaktionen starten. Und er will nicht, dass es ruchbar wird. Er will nicht, dass die Leute mit dem Finger auf ihn zeigen, sagen, ah, guck, der David. Ja, ja, hindern Frauen her. Das ist ein schöner König hier. Missbraucht seine Macht. Holt sich ins Bett, wen er will. Er will es nicht. Er will, dass die Fassade erhalten bleibt. Er will ein guter und gerechter Mann sein. Er will so angesehen bleiben, wie er ist. Und mal Hand aufs Herz, wer von uns will das nicht? Wer verliert gerne seinen guten Ruf? Seine Anerkennung, seine Reputation. Wer demütigt sich gern und sagt, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut, ich habe einen schlimmen Fehler begangen. Und der Stolz steht ihm im Weg. Und wie oft steht uns unser Stolz im Weg, um ehrlich zu werden und zu bekennen. Deswegen ist es oft auch so hart, zur Beichte zu gehen. Ist so viel leichter, Gott zu sagen, Gott, ich habe das und das falsch gemacht, als zu einem Bruder oder zu einer Schwester zu gehen und sagen, das ist die Wahrheit. Das tut nochmal ganz anders weh. Lass nicht zu, dass dein Stolz sich zwischen dich und Gott schiebt. Ja, David missbraucht sein Amt, seine Macht. Er gibt Befehl und lässt es den Uriah selbst sein Todesurteil mitnehmen, als er zurückreist zum Heer. Der soll, wenn die Stadt... Wenn es zum Sturm auf die Stadt kommt, soll Uriah an die allervorderste Front gestellt werden. So sind wir ja oft. Wir denken, naja, ich bringe den ja nicht selbst um. Es sind ja die Feinde, die ihn umbringen. Und irgendjemand würde sowieso sterben an der Stelle. Dann kann es doch auch der Uriah sein, oder? Wir reden es uns schön. Machen eine runde Ecke und denken, alles ist noch gut. Es ist ja nicht ganz schwarz. Es ist nur dunkelgrau. Aber Gott sagt, nein. Nein. Es ist Pech, schwarz wie die Nacht. Denn es ist ohne mich. Es geschieht im Verborgenen. Es ist böse. Es schadet einem Menschen. Liebe Geschwister, vor Gott ist Sünde nie verborgen. Amen. Du kannst sie vor allen verbergen. Du kannst dich selbst beschummeln. Aber vor Gott ist es immer taghell. Und Sünde hat Folgen. Wir leben in einer Zeit, wo immer so getan wird, als hätte Sünde keine Folgen und keine Auswirkungen. Aber das stimmt nicht. Hier in der Geschichte ist es ganz konkret so, das Baby stirbt. Das ist unfair. Das Kind konnte gar nichts dafür. Das ist richtig, aber der David, der Vater, konnte was dafür. Und Sünde hat oft Folgen, die nicht nur unser Leben trifft, sondern es zieht Kreise und hat Auswirkungen. Und ich glaube, wenn David hätte tauschen können, hat er angeboten und gesagt, nimm mich und lass das Kind leben. Im Neuen Testament heißt es dann im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde hat Folgen, deine Sünden haben Folgen nicht nur für dich. Du triffst immer eine Entscheidung auch für andere. Für Menschen um dich herum. Wenn wir es vor Augen haben, fällt es uns oft leicht, das nicht zu tun. Wir wissen, es ist wie so ein Kreis, den ganz verschiedene Menschen trifft. Vers 3, David betet jetzt und sagt, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Hier kriegt er die Kurve im Gebet. Alle Selbstrecht, keine Selbstrechtfertigung. Er sagt nicht, Gott, warum hast du diese hübsche Frau gemacht? Warum musste ich gerade an dem Abend auf meinem Palast sein und sie sehen? Warum musste sie schwanger werden? Ich bin halt so, du hast mich so gemacht, ich habe so einen starken Trieb. Nein, nein, nein. Keine Selbstrechtfertigung, kein Jammern, kein Schuld weiterschieben, sondern er stellt sich zu seiner Schuld. Da ist seine Schuld, er stellt sich dazu und sagt, ja Herr, ich war's. Und er vertraut nicht auf sich selbst, sondern er setzt auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Er weiß, ich kann das nicht gut machen, ich kann das nicht leisten, sondern wenn es anders werden kann, dann nur durch Gottes Gnade. Amen. Und es ist auch deine einzige Chance, sich dazu zu stellen, Ja zu sagen zu dem, was man falsch gemacht hat und zu sagen, Gott, hab Gnade. Hilf mir raus. Vers 4. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Ich brauche jetzt eine Testperson. Eine Testperson. Sehr gut, da kommt einer. Nee, nur die halbe.
Hast du ein Handtuch mit dir?
Nee. Oder ist ein Schwamm?
Reinige mich und wasche mich. Von meiner Sünde, von meiner Missetat. Reinige mich und wasche mich. Von meiner Sünde, von meiner Missetat. Reinige mich und wasche mich von meiner Sünde und meiner Missetat. Was meint ihr, wie lange kann ich das machen?
Eine ganze Weile.
Wie lange kann ich das machen, bis da die Sünde und die Missetat weg ist?
Kommt davon, was du alles siehst.
Sag mal laut, Inge. In alle Ewigkeit kann ich das machen, denn Sünde geht nicht so weg. Aber wir glauben oft, dass es so funktioniert. Wir fangen an, selbst zu wischeln. Die Mamas nehmen die feuchten Tücher raus. Die Lehrer die Schwämme. Ja, fangen an zu wischeln und denken, ach, kriege ich weg. Den Fleck kriege ich weg. Das kriege ich weg. Und wisst ihr, was ist? Es ist hinterher genauso dreckig wie vorher. Es hat kein bisschen, danke. Es hat kein bisschen geholfen. Du kannst Sünde nicht einfach selbst abwaschen. Da helfen alle Tricks der Welt nicht. Denn Sünde und Missetat ist Teil der unsichtbaren Welt. Und mit natürlichen Dingen kriegst du es nicht weg. Egal, was du machst. Und es kommt nur wieder in Ordnung, wenn in der unsichtbaren Welt etwas passiert. Wenn in der übernatürlichen Welt die Ordnung wiederhergestellt wird. Und dort ist Gott der, der handelt. Und nicht du. Nicht du nimmst den Schwamm und sagst, ich mache alles sauber. Gott handelt und du wirst gereinigt. Du musst dich im Passiv hinhalten. Wir werden nachher Abendmahl feiern oder das anbieten, Abendmahl zu feiern. Dann wasch dich im Blut von Jesus. Das ist ein sichtbares Zeichen für etwas, was in der unsichtbaren Welt passiert. Abendmahl ist der Vollreinigungsgang. Alles wieder weg. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Vers 5. Der ganze Psalm ist so komponiert. Typische hebräische Poesie. Immer zweimal wird das Gleiche gesagt oder Ähnliches gesagt. Und in zwei Zeilen. Und man kann sich vorstellen, dass es so, als würde einer von zwei verschiedenen Standpunkten aus dieselbe Sache betrachten und benennen. Und die Wahrheit dessen, was gesagt werden soll, liegt immer in der Mitte dazwischen, wo die beiden Linien sich kreuzen. Wer sich ein bisschen mit Karten auskennt, weiß, wenn man zwei Punkte hat, kann man einen dritten anpeilen, zwei Linien ziehen, die sich dann kreuzen und weiß, das ist der Punkt, den ich eigentlich suche. So ähnlich funktioniert das mit hebräischer Poesie. Sie ist nicht wie unser griechisches Denken geprägt, alles auf einen Punkt zu bringen, sondern von verschiedenen Standpunkten aus wird die Wahrheit beleuchtet und beschrieben. Und das, wo es sich kreuzt, das ist das, was eigentlich im Kern gemeint ist. Das ist oft ganz gut, weil es die Auslegung eines Verses viel klarer macht. Ich kann es nicht einfach irgendwie auslegen, sondern es muss der erste und der zweite Teil zusammenpassen und schon bin ich meistens in dem Bereich dazwischen, der auch gemeint ist. Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Ist doch seltsam. An dir allein habe ich gesündigt und übel an dir getan. Ich brauche noch mal drei Freiwillige. Soll ein bisschen Sicht an sich schauen. Ich werde Renate schon die Erste, brauche noch zwei. Und Iris, noch eine. Noch einen brauche ich. Ihr werdet nicht abgewischt, keine Angst. Also. Täter, Opfer, Jesus. Täter, Opfer, Jesus. Iris belügt Florian. Zum Beispiel. Iris bestiehlt Florian. Ja. Iris lästert über Florians Spielen auf dem Schlagzeug. So. Jesus steht dazwischen. Das, was Iris sagt und tut, streckt mal die Hand aus, trifft zuerst Renate und dann Flo. Stell dir vor, Iris haut Flo einen runter. Sie trifft zuerst Jesus und dann Florian. Und so ist es bei jeder Sünde, die du begehst. Bei allem, was du falsch machst, ist es immer Gott dazwischen. Er ist der Erste, der getroffen wird, weil du sein Kind bist, weil du zu ihm gehörst. Und dann erst der andere. Also er ist immer der Hauptbeteiligte, der Hauptgeschädigte durch alles, was du falsch machst. Das machen wir uns meistens nicht klar. Wir denken immer, geh mal einen Schritt nach drüben, da wäre keiner dazwischen. Wir würden den direkt treffen. Und übrigens, das Opfer denkt auch meistens, da ist keiner dazwischen und ich sage direkt Entschuldigung und ich vergebe direkt, aber es ist immer Jesus dazwischen, Gott dazwischen und er wird immer zuerst getroffen und auch die Vergebung geht durch und über ihn. Er ist es, der zwischen uns ist. Danke euch. Also, die Sünde schädigt und verletzt. Es ist völliger Unfug, das kann man heute gerne mal hören, wenn gesagt wird, was ist Sünde? Naja, Sünde, solange es keinem schadet, ist es keine Sünde. Liebe Geschwister, das steht nicht in der Bibel. Das hat Gott nie gesagt. Das ist auch nicht seine Meinung dazu. Wenn du lügst, es gibt Leute, die sagen mir, oh ja, Lügen ist kein Problem, solange es keinen schädigt. Ja, aber es schädigt immer. Es schädigt nämlich zuerst Gott und dich selbst, nämlich deine Reinheit und Heiligkeit, deine Art, wie du denkst, wird geprägt davon und verändert und passt nicht mehr zum Reich Gottes, weil du misstrauisch wirst, auch gegenüber anderen, wenn du ein Lügner bist zum Beispiel. Und es schädigt immer auch Leute, die es trifft, nämlich die belogen werden. Also es schädigt immer, egal bei was. Auf jeden Fall Jesus, auf jeden Fall dich, meistens auch viele anderen. Und so ist es bei David auch. Wer wird alles geschädigt? Gott wird geschädigt. David selbst wird geschädigt in seinem Ruf, in seinen Möglichkeiten als König. Die Bathseba wird geschädigt, der Uriah, der wird nämlich umgebracht. Der hat einen deutlichen Schaden. Das Kind wird geschädigt, das stirbt nämlich auch. Davids Frauen werden geschädigt. Es hat nämlich Auswirkungen auf ihre Ehe. Und das ganze Volk wird geschädigt in diesem Fall, weil David ist der König und er hat keine Verbindung mit Gott in dem Moment. Ich habe übel vor dir getan, Herr. Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Hier hinten dran. Aus dieser Stelle, auch aus anderen, hat man das Konzept der sogenannten Erbsünde abgeleitet. Leider mit manchen Verirrungen und Verwirrungen. Seit Adam ist es so, Menschen sind alle miteinander Sünder. So ein bisschen wie, als wäre es in die DNA eingeschrieben. Sobald wir auf die Welt kommen, gilt das und ist das. Es gilt für jeden. Aber es hängt nicht daran, dass die Eltern besonders schlimm waren. Es hängt auch nicht daran, wie der heilige Augustin das gesagt hat, dass Sex sowieso schon Sünde an und für sich ist. Das hatte etwas mit seiner griechischen Vorbildung zu tun und griechischer Leibfeindlichkeit zu tun, nichts mit hebräischem Denken. Dass wir Sünder sind, hat nichts damit zu tun, dass Menschen entstehen durch einen Geschlechtsakt. Das hat etwas damit zu tun, dass wir alle Teil der gefallenen Schöpfung sind. Seit Adams Tagen, siehe, in Schuld bin ich geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das gehört leider zum Menschsein dazu, das wird erst anders sein, wenn Jesus wiederkommt. dass eine andere Möglichkeit da ist. Vers 8, siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liebt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Gott ist nie an unserer äußeren Fassade interessiert. Das sind Menschen. Er ist nicht daran interessiert, wie etwas aussieht, an deiner Maske, am schönen Schein, dass alles gut aussieht, sondern Gott sieht immer tiefer. Und ihm zeigen und offenbaren sich die Dinge, wie sie wirklich sind. Und wer mit Gott geht und mit Gott im Gespräch ist, der wird es auch lernen, bei sich selbst und im Laufe der Zeit auch bei anderen zu erkennen, wie Dinge wirklich sind. Und was ist, manchmal oft ist das schwer. Und man merkt nur aus so kleinen Unstimmigkeiten von dem, was manchmal einer wie er lebt oder was er sagt oder aus so einem Nebensatz, Moment mal, das scheint alles doch gar nicht so ganz zusammenzupassen. Ist das vielleicht nur die äußere Fassade und hinten dran verbirgt sich was anderes? Wer jemals eine Fassade aufrechterhalten hat, hat eins gelernt. Fassaden kosten unglaublich viel Kraft. Du hältst ein Trugbild aufrecht und das muss ständig mit Kraft und Energie gefüttert werden. Etwas, was du gar nicht bist. Und wenn es echt ist, dann brauchst du diese Kraft nicht. Dann steht es von alleine und du hast Kraft für alles mögliche andere. Vers 9, entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Liebe Schwester, lieber Bruder, Reinheit ist eines der Ziele Gottes für dein Leben. Amen. Amen. Es ist Gottes Ziel, es ist Gottes Plan, es ist einer der Früchte des Heiligen Geistes, ist Reinheit. Jetzt denkt der eine oder andere schon direkt, oh Schock, wie soll ich das hinkriegen? Ich verrate es dir, gar nicht. Denn es liegt außerhalb deiner Möglichkeiten. Du wirst es nicht hinkriegen, sondern es wird nur Gott in dir, der Heilige Geist in dir, Christus in dir, wenn er in dir lebt, wenn er dich reinigt und heiligt. Und du kannst das nicht machen. Das Einzige, was du machst, das liegt auf Gottes Seite. Das Einzige, was du tun kannst, ist zu sagen, ich will mich dafür entscheiden. Ich will darum beten, ich will mich danach ausstrecken, ich will das haben. Ich will das, was ich schon erkannt habe, bleiben lassen. Also diese Offenheit und das Wollen, das ist das, was auf unserer Seite liegt. Das Tun ist das, was auf Gottes Seite liegt. Vers 10, lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. David bricht die Ehe und Sünde bringt in aller Regel nur ein sehr kurzfristiges Glück und Freude. Gibt einen kurzen Kick. Aber hinterher einen langen Absturz. Nur für einen kurzen Moment zahlst du einen sehr hohen Preis. Es ist nämlich Trenne von Gott und er ist die Quelle des Glücks. Das letzte Mal brauche ich jemand Freiwilligen. Eine Person. Ob das geht? Ich mache es ein bisschen weiter. Was er nicht dachte, du solltest mal die nächsten 4 Wochen so rumlaufen. Wie fühlt sich's an? Ich habe 2 von meinen ganz schweren Büchern reingepackt. Das sind solche Griechisch-Lexika. Die wiegen richtig was. Wisst ihr, Sünde, ich hoffe, dass die anderen das sehen können, die nicht vergeben ist, ist Gepäck. Das ist jetzt noch ein kleiner Rucksack. Das sind nur 2 kleine Sünden drin. Oh la la. Jetzt stell dir mal vor, wie groß vielleicht dein Rucksack ist. Oder wie schwer der ist. Könnt ihr ja statt Büchern auch noch Bleibarren reintun. Und jetzt immer damit rumzulaufen, mit so einem harten Gepäck, total belastend. Das macht dich unfrei, das behindert dich, das zieht dich runter. Das Leben wird dadurch schwer. Und es ist kein Wunder, wenn dann keine Freude mehr da ist. Okay, jetzt lass noch an. Wisst ihr, Christen sind fröhliche Menschen, weil es in ihrem Leben in der unsichtbaren Welt leicht geworden ist. Weil Gott etwas tut in unserem Leben. Nicht, weil alles einfach ist. Die Freude wurzelt darin, dass wir frei sind von Schuld, dass wir angenommen und geliebt sind. Und wenn aber dieser Rucksack noch auf ist, ist ja logisch, wenn du morgens schon aufstehst, stell dir vor, du müsstest morgens aufstehen und jeden Morgen erstmal einen 50-Kilo-Rucksack aufziehen und mit solch einem Gepäck den ganzen Tag durch den Tag laufen. Das drückt, das scheuert, du kannst nicht richtig sitzen, du kannst nicht richtig stehen. Auf dem Klo wird es ganz übel. Ja, das ist ja klar, dass man dann keine gute Laune hat. Dass man nicht fröhlich ist, dass einem nicht gut geht. Dass man denkt, warum mutet der andere mir jetzt zu, noch 3 Schritte weiterzugehen? Die letzten 5 waren schon hart. Lass dich frei machen. Lass dir das Gewicht abnehmen. Lass dich verwandeln. Aussehen. Und wisst ihr, was passiert? Im Tierreich gibt es so schöne Bilder dafür. Dann wird die Raupe zum Schmetterling, die Kaulquappe zum Frosch. Und die Kaulquappe, die konnte vorher kein bisschen hüpfen. Und der Frosch kann weit springen. Und die Raupe konnte kein bisschen fliegen und der Schmetterling kann weit fliegen. Wenn du dein Gewicht ablegst, deine Sünde bekennst, wird dein Leben leicht und froh. Und du wirkst wie ein ganz anderer Mensch. Vielen Dank, Sebastian. Lieg Gott in den Ohren, damit bis ein Durchbruch erreicht ist. Vers 11. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge all meine Missetat. Es muss weg. David weiß, das muss weg. Das steht zwischen mir und Gott und das ist nicht gut. Vers 12, schaffe in mir Gott, ganz bekannter Vers, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das Wort, das hier steht im Hebräischen, bara, ist ein Verb, das reserviert ist, nur für das, was Gott tut. Bei der Schöpfung, als es heißt, und Gott schuf, da steht bara. Es muss hier etwas passieren, eine neue Schöpfung in der unsichtbaren Welt. Gott muss durch sein schöpferisches Tun freisetzen. Ein geistlicher Vorgang, ein reines, beständiges Herz entsteht in dir durch Gott. Es ist Neuschöpfung. Wisst ihr was? Ich will das unbedingt haben. Ein neues Herz, einen neuen, beständigen Geist, der so nah ist mit Gott, an ihm dran zu kleben, an ihm zu hängen. Und ich weiß, ich werde es nicht packen, wenn er es nicht tut. Wenn Gott nicht unseren Geist verändert, wenn er nicht seinen Heiligen Geist in uns hineinlegt, immer und immer wieder das zunehmen lässt. Und die wunderbare Verheißung in Matthäus 5, Vers 8, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wollt ihr Gott schauen? Ihn sehen, wie er wirklich ist. Lass dein Herz reinigen von ihm. Und David betet weiter, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er hatte das ja erlebt bei König Saul. Er war der gesalbte König, voll des Heiligen Geistes. Und dann hat er Fehler gemacht und war stolz und hatte wieder Fehler gemacht. Und Gott hatte sich von ihm zurückgezogen. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David weiß, was es heißt. Er hat das gesehen. Saul verliert die Beziehung mit Gott. David tut auch Böses und er bleibt in der Beziehung. Und es heißt, in der Summe von ihm im Neuen Testament, er war ein Freund Gottes. Hat er keine Fehler gemacht? Doch, hat er. Aber, liebe Geschwister, Sünde ist für Gott kein Problem. Sünde ist für Gott kein Problem. Egal, was du getan hast bis zum heutigen Tag. Sünde ist für Gott kein Problem. Problem für Gott ist, wenn du sagst, schwarz ist weiß. Das war keine Sünde. ich bin in Ordnung, das war alles gar nicht schlimm, andere sind schuld, dann kann er es nicht vergeben. Stell dich zu deiner Schuld und bekenn sie. Es ist für Gott kein Problem. Der Weg zu Gott läuft immer so, ich gebe zu, was ich getan habe, er vergibt mir, ich werde neu erfüllt. Wir leben in einer Zeit, wo es üblich ist, Schuld weiterzuschieben. Und das ist Mist. Weil es löst nichts. Es zerstört Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das lernen müssen. Es ist gar nicht so schwer zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Man bricht sich keinen Zacken damit aus der Krone. Und ja, manche Leute denken dann, sie triumphieren über einen. Und es fühlt sich auch nicht gut an in dem Moment. Gerade wenn man sich jetzt nicht mit anderen Christen zusammen ist, und dann zu sagen, es tut mir leid. Aber es spiegelt etwas davon, wie Gott mit uns auch ist. Großzügig, vergebungsvoll, ehrlich. Und es ändern sich Dinge dadurch. Und jetzt stellt euch vor, David hat 1000 Jahre gelebt, bevor Jesus kam und für uns am Kreuz gestorben ist. Und er sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen Geist. Und wisst ihr, was Gott macht? Er tut's. Jesus tut genau das, was er für uns tun will, was am Kreuz geschehen ist, tut er auch schon für David. Er ist derselbe. Manchmal, der Saul, zum Schluss nochmal, ist da ein gutes Bild. Der Saul war schon ein lebender Toter. Der war nämlich noch ganz lebendig, der hatte auch noch Macht, der war noch der König, der konnte noch jahrelang den David verfolgen, aber geistlich war er bereits tot, mausetot. Gott hatte seinen Geist von ihm zurückgezogen. Auch in der Kirche ist das immer wieder vorgekommen. In Teilen, manchmal in weiten Teilen. Es sah so lebendig aus und war oder ist doch tot. Das kann nicht nur der Landeskirche passieren. Und nicht nur der katholischen Kirche passieren. Wenn du liest davon, von manchen, wie manche Freikirchen entstanden sind und liest von ihren Gründern und wie das war, was John Wesley von seinen Predigern, die für ihn predigen dürfen, was er von denen erwartet hat an geistlichem Leben. Das gibt es auch heute noch weltweit in der methodistischen Kirche. Aber du kannst in manche methodistischen Gemeinden kommen und denkst, Hilfe! Hat das irgendwas mit dem Gründer zu tun? Wenig. Es kann in jeder Gemeindetradition passieren und es kann auch bei jedem Christen passieren. Du warst so nah, du warst lebendig, du bist irgendwie eingeschlafen. Es geht immer wieder neu darum zu sagen, schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen beständigen Geist. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt 65, 67, ich bin jetzt in Rente. Es gibt geistlich keine Rente. Selbst im Himmel nicht. Da wirst du nämlich wieder jung. Also es geht immer weiter und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Umkehr oder Untergang. Der Zwischenzustand dauert immer nur kurz. David oder Saul? Zwei Wege. Mit Gott oder ohne Gott? Lass dich korrigieren oder geh in die Irre. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ein starkes Gebet, ein Gebet, das Gott gefällt. Und wisst ihr, wenn wir beten, was Gott gefällt, dann will er es auch gerne tun. Erfülle mich mit deiner Hilfe, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Vielleicht nimmst du das in der nächsten Woche als Gebetsanliegen mit. Herr, gib mir einen willigen Geist. Herr, gib mir einen willigen Geist. Gib mir deinen neuen Geist. Komm und wohn in mir. Ich will das Gefäß sein, das du formen und füllen kannst. Amen. Amen. Amen.